Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Wir fragen heute, ob sich die Gedichte von Thomas Brasch gut für Songs eignen. Die Musikerin Mascha Corella widmet dem Schriftsteller, Filmemacher und Dichter einen ganzen Bühnenabend. Und wie es dazu kam, darüber sprechen wir gleich. Ich warte nur, das singt hier Mascha Corella. Der Text zu diesem Lied stammt von Thomas Brasch, Geister, so heißt sein Gedicht. Eins von vielen, die die Musikerin in Songs verwandelt hat. Und diese Songs, die gibt es in der kommenden Woche in Berlin zu hören, aber auch zu erleben. Unter dem Titel Woanders gibt es einen Abend an der Grenze zwischen Konzert, Performance und Installation. Eine Auseinandersetzung mit Texten von Thomas Brasch, so ist es jedenfalls angekündigt. Und wie es zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist, das kann ich jetzt die Musikerin Mascha Corella selbst fragen, denn sie ist bei mir im Studio. Ich freue mich, dass Sie da sind. Schönen guten Tag.
Hallo.
Sie sind 1975 geboren, in Ostberlin aufgewachsen. Sie haben Ende der 90er Jahre in Bands gespielt mit den Namen Contriva, Mina und NM Pharma. Und seit 2002 haben Sie dann zunehmend solo gearbeitet, sind unter anderem um die Welt getourt mit dem erfolgreichen Album Keys. Und in diesem Jahr, da haben Sie erstmals Deutsch gesungen, und zwar auf dem Album Day After Day. Da finden sich vertonte Gedichte von Heiner Müller und Einar Schläf. Ich habe mich gefragt, wie kam es denn zum Einbruch des Deutschen in Ihre Songs?
Es kam von außen. Ich hatte eine Anfrage vom Hau, Helbe am Ufer, einen Beitrag zu machen für das Heiner Müller Festival. 2016 war das. Dann habe ich mir Texte mitgenommen von Heiner Müller. Ich war in der Türkei über Silvester und habe dann Heiner Müller gelesen und dachte, verdammt, was mache ich denn mit diesen Texten und Musik? Und bin da über einen David Bowie-Text gestolpert, den Heiner Müller zitiert. Aus All the Madmen. Und antwortet darauf dann, vielleicht werde ich alles überleben, was ich geliebt habe und nicht geliebt. Frauen, Freunde, Gedanken, das sind sozusagen die Zeilen von Heiner Müller. Und davor ist David Bowie mit Day After Day I Sent My Friends Away. Also ich habe ihn dann echt vor mir gesehen, wie er in der Lichtenberger Wohnung da im Hochhaus sitzt und David Bowie auflegt und auf ihn antwortet. So habe ich mir das vorgestellt. Das war halt mein Einstieg, weil es mir genauso ging. Ich habe auch David Bowie gehört. Ich hatte so ein bisschen Probleme am Anfang und hatte dann aber eben über diesen Twist so einen Einstieg in die Welt, eben auch von Heiner Müller. Die Auseinandersetzung mit Einar Schläf kam auch übers Hau. Und parallel dazu habe ich damals einen Soundtrack gemacht für einen Fernsehbeitrag und Musik gemacht zu Berlin, 28 Jahre mit und ohne Mauer. Und dann kam so von allen Seiten Auseinandersetzung auf mich zugeprasselt und dann war ich mittendrin.
Wann kam es dann zur ersten Begegnung mit Texten von Thomas Brasch?
Ich habe von einer Freundin das Buch von Marion Brasch bekommen, Ab jetzt ist Ruhe, in der die Familiengeschichte erzählt wird und war total fasziniert davon, weil ich diese Perspektive auch sehr mochte. Also diese Perspektive der kleinen Schwester und diese Naivität, aber auch liebevolle Beschreibung sozusagen einer Zeit, die ich auch als Kind eben erkannte. Deshalb war die mir irgendwie so ein bisschen vertraut. Und ich habe auch einen großen Bruder. Deswegen habe ich dann mir Texte von Thomas Brasch vorgenommen. Ich habe dann einfach angefangen, die Gedichte zu lesen und dann auch einfach tatsächlich gar nicht gezielt. Ich hatte nie vor, einen Abend zu machen mit Thomas Brasch Texten. Aber die sind halt bei mir hängen geblieben. So sehr, dass ich dann angefangen habe, die zu singen. Und dann habe ich Grußbotschaften an Freunde geschickt, ein paar Texte auf einer Gitarre gesungen und die abgeschickt. Und bin darüber eben auch in Diskussion gekommen mit meinen Freunden, was Thomas Brasch für die bedeutete. Ich kannte ihn tatsächlich nicht.
Und Ihre Freunde kannten ihn aber schon?
Ja, viele. Es stellte sich dann raus, dass er für die echt eine große Bedeutung hatte auch eben.
Und tendenziell eher die Lyrik oder?
Ich glaube, die Lyrik war, ja. Und das sind auch die Texte, bei denen ich hängen geblieben bin, tatsächlich, die mich wahrscheinlich einfach als Musikerin am meisten berühren oder so. Genau, und dann habe ich das eigentlich eher nur so aus so einem inneren Bedürfnis heraus, die Texte für mich so zu verstehen. Und ich bin nun mal Musikerin, das mache ich dann oft über Musik. Und dann habe ich da die ersten Skizzen so entworfen.
Wir haben ja gerade schon den Song Geister gehört. Hat man so eine ungefähre Idee, wie das dann von Ihnen umgesetzt klingt? Wie lange dauerte es dann, bis daraus so ein richtiger Song wurde?
Das ist so unterschiedlich von Song zu Song. In dem Fall war es so, dass der Text mich sozusagen zurückgegeben hat in eine Zeit, in die 90er Jahre, wo ich sehr viel auch so im elektronischen Musikbereich unterwegs war, aber eigentlich immer eher so als Zuschauer. Und hatte da mit meinen Instrumentalbands irgendwie eine ganz andere Parallelbaustelle, die eben zwar auch auf eine Art sprachlos war, ähnlich wie so elektronische Musik, aber irgendwie auch aus einer anderen Ecke kam. Und ich habe diese House- und Elektronik-Szene irgendwie immer aus der Beobachterperspektive gesehen. Und das war eigentlich das erste Bild, was kam. Und darüber hinaus entwickeln sich natürlich dann nächste Verständnisebenen und dann andere Bilder, die das vielleicht auch nochmal genereller beschreiben oder so. Aber das war echt das erste Bild, was ich gesehen habe vor Augen. So diese Techno-Clubs, die Welt geht in diese Richtung und ich stehe da und gucke zu und denke, wow, wo bin ich? Was ist das? So, und auch eine Faszination dafür, aber auch gleichzeitig irgendwie so eine Einsamkeit oder so ein Nicht-Teil dessen sein. So.
Sie haben ja relativ lange diese Ost-Identität versucht wegzuschieben und haben den Namen geändert und so weiter. Was war der Grund dafür und hat sozusagen die Beschäftigung mit den Texten von Heiner Müller und dann eben auch Thomas Brasch dazu geführt zu sagen, hey, das ist ein Teil meiner Geschichte, die kann ich eigentlich nicht ausblenden oder will ich nicht weiter ausblenden?
Ganz genau so war es. Ich glaube, der Grund, warum ich das in den ersten Jahren nach der Wende, also ich war halt 14, als die Wende war, und warum ich es ausgeblendet habe, war einfach auch ein Respekt vor dem, wo man gelandet ist, das man nicht kannte, und auch eine Sprachlosigkeit, die sich erstmal bei mir eingestellt hat, in dem Beschreiben dessen, was da war. Und dann habe ich halt Musik gemacht tatsächlich. Ich war vorher gar nicht Musikerin. Und das war für mich meine Fahrkarte sozusagen in den Westen, weil ich dann auch international touren konnte. Und das war so eine Art auch Möglichkeit rauszukommen aus einem Land, das ich nicht als meins empfunden habe. Und dann kam aber tatsächlich in den letzten 3-4 Jahren so einfach von außen so mehrere Elemente auf mich zu, die dazu geführt haben, dass ich angefangen habe, auch zu begreifen, was da eigentlich passiert ist, warum ich eigentlich Instrumentalmusik gemacht habe. Und ich habe ja über die Texte von, eigentlich natürlich jetzt, weil es einfach das größere, umfangreichere Projekt ist, über die Texte von Thomas Brasch, wieder eine Perspektive sozusagen für mich gefunden, mit der man, oder eine Haltung haben kann zu seiner Vergangenheit und gleichzeitig auch akzeptieren kann, dass man die Welt vielleicht ein bisschen anders sieht, wenn man nicht nur aus diesem westlichen Diskurs drauf schaut.
Können Sie das benennen, was das Besondere an den Texten von Thomas Brasch ist?
Ja, für mich tatsächlich, dass er eben zwischen diesen Welten Sachen versucht zu formulieren, die die Gesellschaft beschreiben, die so treffend sind für mich, die aber heute eigentlich fehlt, diese Perspektive, weil es gibt eigentlich nur die westdeutsche Geschichtsschreibung, aus der heraus man Sachen, einfach alltägliche Sachen beschreibt. Und in seinen Texten habe ich eine Perspektive wiedergefunden, die ich echt nur gefühlt habe, aber nicht benennen konnte. Und das hat mir echt geholfen, sozusagen für mich selber einfach Sachen zu begreifen, warum ich die anders sehe, ja, eine Sprache dafür auch zu finden.
Ist vielleicht der Song Geister ja eigentlich fast schon symptomatisch dafür, weil da gibt es eben diese Textzeile, wie soll ich dir das beschreiben, ich kann nicht tanzen, ich warte nur in einem Saal aus Stille, hier treiben Geister ihren Tanz gegen die Uhr.
Genau, das ist das große Bild dahinter. Ja.
Eignen sich Thomas Braschs Gedichte eigentlich gut für Songs?
Ja, super. Das ist echt der David Bowie der deutschen Lyrik.
Echt? Ja. Wow. Jetzt wird das Ganze auf die Bühne gebracht, aber eben nicht als Konzert, was ja naheliegend wäre, sondern als ein Abend, der sich eben nennt Konzert, Installation, Performance. Jetzt haben Sie ja schon öfter mit der Bühne Berührung gehabt. Sie haben Musik geschrieben für den Regisseur Stefan Pucher. Sie haben für das deutsch-britische Performance-Kollektiv Gobsquad schon mehrfach gearbeitet. War das auch der Auslöser dafür, dass Sie gesagt haben, das wird jetzt mehr als ein Konzert? Oder wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, das wird jetzt ein Bühnenabend, der über ein Konzert hinausreicht?
Weil meine Auseinandersetzung mit den Texten mit Leuten stattgefunden hat, die eben nicht nur Musiker sind. Ich habe das Buch von Christina Runge bekommen. Ab jetzt ist Ruhe von Marion Brasch, das Buch. Und habe mit ihr und auch mit Diana Necke, die jetzt die Videokonzeption macht für den Abend, eben sehr viel darüber geredet. Und dann gab es ein Interesse auch vom Hau, diese Art von Auseinandersetzung da zu präsentieren. Und dann dachte ich, wow, es ist auch eine Möglichkeit, sozusagen Räume nochmal anders zu öffnen als nur mit Musik. Und also Räume für die Texte hinzustellen, die ich alleine nur begrenzt hinstellen kann. Und das war der Auslöser dafür, das mal so zu probieren. Das ist ja auch ein Wagnis für mich. Das ist ja das erste Mal, dass ich so eine Produktion selber mache. Aber ich fühle mich da auch in einem echt tollen Team, echt gut aufgehoben und bin zwar aufgeregt, aber ich habe ein echt auch gutes Gefühl. Aber ich kann es natürlich überhaupt nicht garantieren, weil ich habe es noch nie gemacht.
Was war denn jetzt die größte Herausforderung bei den Proben oder ist noch?
Die ist eigentlich absolut akut da noch, dass wir keinen Raum hatten, in dem die beiden Ebenen wirklich zusammenkommen würden. Also es gibt eine musikalische Probeebene, die habe ich mit Chris Immler und Andreas Ponkowski, meiner Band, mit der ich das dann an diesem Abend da hinstelle. Und den Gastmusikern, das habe ich sozusagen in meinem Proberaum gemacht. Und dann gibt es parallel dazu diese visuelle Ebene, die erarbeitet wird. Und eine Idee davon, wie das zusammenkommt. Aber das tatsächlich zu sehen, das ist eben erst tatsächlich im Hau 2 möglich dann. Mit Bühnenbild und Licht und Video und so. Und dann die Musik dazu. Es gibt diesen Raum nicht, in dem man das hätte ausprobieren können. Wir haben ein Modell gehabt, ein echt total tolles Modell. Aber es ist eben klein aus Pappe. Und da kann man Figuren reinstellen und so kleinen Beamern irgendwas zeigen. Aber es ist dann doch was anderes in einer anderen Größe. Und das kommt jetzt zusammen in diesen Tagen. Von daher ist es echt auch für mich eine echte Überraschung, was da kommt.
Und auch sportlich, weil wir sind 4 Tage vor der Premiere, oder? Also.
Tja, so ist das anscheinend im Theaterbetrieb. Weiß ich nicht. Sportlich, aber ich glaube, es ist cool. Die anderen sind ja auch erfahren, also es ist okay.
Also ich wünsche auf jeden Fall toi 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 für die Premiere am kommenden Mittwoch im Berliner Hebbel am Ufer. Und der Abend, der dann woanders heißt, dieser Installation, Performance und Konzertabend woanders nach Texten oder rund um die Texte von Thomas Brasch. Der wird nicht nur in Berlin zu sehen sein, sondern später auch in Wien. Vielen Glück dabei und herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Danke auch.
Und das Gespräch mit Mascha Kurella, das habe ich vor der Sendung aufgenommen. Die Stadt Samara ist etwa 1000 Kilometer südöstlich von Moskau gelegen, Standort der russischen Luftfahrt- und Autoindustrie. Hier schrieb Maxim Gorki sein Nachtasyl. Und auch wenn es in Samara bereits ein Opernhaus und ein Gorki-Theater gibt, so gönnt man sich da jetzt noch eine neue Bühne. Samart, ein Theater für die Jugend und internationale Produktion. 400 Plätze und modernste Technik. In zwei Wochen wird Eröffnung gefeiert mit einem deutschen Klassiker. Brechts Drei-Groschen-Oper, inszeniert vom 41-jährigen Berliner Musical-Regisseur Dominik Büttner. Gabi Schlag hat das neue Haus besucht und die nicht ganz unproblematischen Proben für uns verfolgt.
Aber Energie. Jetzt habe ich das Gefühl, es muss einfach Energie sein. Das Problem ist
Energie. Должна быть в теле.
Dominik Büttner spricht kein Wort Russisch. Deshalb begleitet die Übersetzerin Eva ihn auf Schritt und Tritt.
Was kommt? 9a?
9a.
Trotzdem konnte Dominik Büttner den Intendanten Sergei Sokolov in einem Workshop für sich gewinnen. Einfach sind die Proben nicht. Da ist zum einen die Sprache und daraus resultierende Missverständnisse. Dazu kommen die russischen Schauspieler aus einer völlig anderen Schauspieltradition. Dominik Büttner.
Die unterschiedlichen Schauspieltraditionen sind natürlich auch immer wieder Thema und da gibt es auch immer wieder Diskussionsstoff. Und das ist für die Schauspieler auch eine große Herausforderung.
Gerade die Hauptdarsteller haben so ihre Schwierigkeiten, denn sie sind alle nach Stanislavskis Schauspielmethode ausgebildet. Pure Emotion. Deshalb ist einer von Dominiks häufig geäußerten Sätzen Bies Melodram. Bitte ohne Melodram. Polly-Darstellerin Mascha.
Für uns ist halt Melodram das große Gefühl. Und davor haben wir keine Angst, sondern meistens etwas zu viel davon. Und deshalb sagt Dominik immer, bitte, bitte ohne Melodram.
Die Bühnenpräsenz der russischen Schauspieler ist beeindruckend. Das lässt die hier russisch gesungenen Songs viel intensiver wirken.
Schneller, schneller.
Ich finde natürlich die russische Emotionalität ganz toll und diese Kraft und Präsenz, die die haben, da können sich viele deutsche Schauspieler eine Scheibe von abschneiden. Die sind auch handwerklich alle sehr gut.
In der Drei-Groschen-Oper prangert Brecht den Zustand einer korrupten, grausamen, vor keiner Untat zurückschreckenden Gesellschaft an. Eine Gesellschaft, in der zuerst das Fressen und dann die Moral kommt. Im Mittelpunkt stehen der Konkurrenzkampf zweier krimineller und skrupelloser Geschäftemacher, des attraktiven und charmanten Marquis einer und des gerissenen Peachum andererseits. Wie kann man mit einem solchen Stück, in dem es um die Doppelmoral der Gesellschaft geht, die Spielzeit und ein neues russisches Theater eröffnen? In einem Land, bei dem man bei der kleinsten Kritik ins Gefängnis gesteckt wird? Dominiks Puppenspiel mit Kim Jong-un, Trump und Putin als Kasperle wurde bereits gestrichen.
Eigentlich war meine Idee, dass das alles Kasperl-Figuren sein sollen. Da war dann schon, dass gesagt wurde, okay, nach den neuesten Gesetzgebungen ist das verboten. Also man darf Putin nicht in irgendeiner Form für Satire oder Karikatur oder sowas verwenden.
Und dann gibt es auch noch finanzielle Probleme. Der Bühnenbildner weigert sich weiterzuarbeiten, da er ohnehin keine Materialien mehr hat, um die Ausstattung fertigzustellen. Das Geld ist aufgebraucht. Dominiks Empörung ist groß. Da hilft nur noch das direkte Gespräch mit dem Intendanten. Nach der Unterredung kommt Dominik bester Dinge auf die Bühne zurück.
Wir machen unbeirrt weiter und werden das natürlich zu Ende bringen.
Zwar ist das Ausstattungsproblem jetzt gelöst, doch Dominik wird zunehmend nervös. Weil sie so wenig verdienen, spielen viele der Schauspieler am Nachmittag oder am Abend auf anderen Bühnen und müssen zu unterschiedlichen Zeiten weg. Ständig fehlt jemand. Das macht die Proben nervenaufreibend. Und Dominik macht sich Sorgen. Wie werden die russischen Zuschauer reagieren? Der künstlerische Leiter Pavel Markelov sagt, dass es unbedingt ein Erfolg wird.
Innerhalb von 2 Wochen waren alle Tickets ausverkauft.
Aber auch wenn die russischen Künstler sicher sind, dass ihre Produktion ein Erfolg wird, wie die russische Regierung auf die Inszenierung reagiert, das weiß niemand.
Gabi Schlag zu Besuch bei den Proben zu Brechts Drei-Groschen-Oper im russischen Samara. Eröffnet wird dort in 2 Wochen.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Daniel Wetzel vom Theaterkollektiv Rimini-Protokoll. Gefunden hat er sie in einem Buch, das er derzeit liest.
Also meine geniale Stelle ist eigentlich gerade in einem Buch, was ich lese. Da geht es viel ums Theater in Berlin. Das ist Der geschenkte Gaul von Hildegard Knef. Das ist ein wunderbares Buch. Und da gab es plötzlich mittendrin nur 2 Zeilen über das Hebbeltheater. Hebbeltheater, wir sind noch mal davon gekommen. Wir sitzen da und schauen es an und wir haben das Gefühl, da auf der Bühne geht es um uns. Das Hebbeltheater war das erste, in dem man wieder spielen konnte. Es war der einzige, praktisch nicht zerstörte. Und sie beschreibt da, wie sie da sitzen und dieses Trontenwalder-Stück gucken. Wir sind noch mal davon gekommen. Und ihr ganzes Leben ist so geprägt von dieser extrem derben Kriegserfahrung, die sie hier in Berlin gemacht hat. Mehr sagt die gar nicht. Manchmal macht sie aus ganz großen Ereignissen nur einen halben Satz. Und da hat es bei mir kurz geschauert, wo er einfach merkte, wozu so ein Theater auch da ist. Da gehen die unglaublichsten Dinge rein und auch wieder raus. Es ist wirklich Versammlungsort. Und ich kenne das Hebbeltheater nur als Ort, wo man in Berlin früher halt auch so Gruppen aus Amerika und so sehen konnte, also unter Nele Hertling und so. Und dann wurde es das Hau. Aber dass da auch die Knef drin saß, gleich nach dem Krieg und wir finden sie und Thorntonwalder geguckt hat. Das war sehr beeindruckend, die letzten Wochen da in dieses sehr, sehr tolle Buch einzusteigen.
Daniel Wetzel von Rimini-Protokoll über Hildegard Knefs Buch Der geschenkte Gaul. Ein langes Gespräch mit Daniel Wetzel habe ich vor kurzem hier in Rang 1 geführt. Das finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de. Dort gibt es auch diese Ausgabe des Theatermagazins.